Was ist Sünde und wer kann sie überwinden? Artikel von Bruder H.P.M. Die nachfolgenden Erörterungen entsprechen unserer Erkenntnis und unserem derzeitigen biblischen Verständnis und erheben nicht den Anspruch, in allen Punkten richtig zu sein. Sie möchten zum Nachdenken anregen. Für Fehler in Wortgrammatik, Wortbildung, Satzgrammatik und Rechtschreibung möchten wir uns entschuldigen. Wir hoffen dennoch, dass die Gedanken verstanden werden. In diesen Tagen, wo wir des Todes Jesu gedenken, werden wir auch daran erinnert, dass wir alle der Sünde verfallen sind. Doch was verstehen wir unter dem Begriff Sünde und was ist Sünde? Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Sünde ein schuldhaftes Handeln gegen Gott. Sünde ist ein Mangel, eine Neigung oder eine Handlung, die dem Gesetz Gottes widerstreitet, Gott beleidigt, von ihm verdammt wird und seinen Zorn nach sich zieht, wenn ihr keine Vergebung zuteil wird. In dieser Definition werden Mangel und Neigung erwähnt. Dieser Mangel und diese Neigung des Menschen zur Sünde sind in der Erbsünde als Urübel begründet. Die Handlungen, die daraus resultieren, umfassen alle inneren und äußeren Handlungen unseres Tuns, das dem Gesetz Gottes widerstreitet. Durch unsere Handlungen der Sünde sind wir vor Gott verdammt. Verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, das er danach tue, und alles Volk soll sagen: Amen. 5. Mose 27, 26. Sünde meint also den von Gott verfluchten Ungehorsam. Darunter ist nicht nur die konkrete Tat zu verstehen, wie Lügen, Stehlen, Ehebruch und so weiter, sondern die gesamte gegen Gott gerichtete menschliche Natur als Folge der Ursünde ist vor Gott verflucht. Die Ursünde besteht in dem Fehlen der ursprünglichen Gerechtigkeit, die dem Menschen innewohnen muss. Die ursprüngliche Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit bestand darin, dass das Menschengeschlecht in Adam und Eva vor Gott anerkannt und bejaht war. Das bedeutet, im Wesen des Menschen ist die Urgerechtigkeit eine geistige Erleuchtung, die den Menschen befähigte, dem Wort und dem Willen Gottes zuzustimmen. Damit hatte der Mensch die Möglichkeit gehabt, seinen eigenen Willen in Gehorsam mit dem göttlichen Gesetz in Einklang zu bringen. Dass die Urgerechtigkeit all das umfasste, wird aus dem 1. Mose 1, 27 ersichtlich. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. In Anlehnung dieser Aussage aus 1. Mose 1, 27 lehrte uns der Apostel Paulus im 4. Kapitel seines Briefes an die Epheser, das Bild Gottes bestehe in der Fähigkeit, so zu denken, dass Gott erkannt werden kann, und einem freien und gerechten Willen, der mit Gottes Gesetz übereinstimmt. Der Mensch ist in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit geschaffen. Was ist unter wahrer Heiligkeit zu verstehen? Mit wahrer Heiligkeit meint Paulus alle Tugenden, die sich in einem wahrhaften Herzen auf das Ziel beziehen, Gott zu gehorchen, ihn zu lieben und zu verherrlichen. Der Verlust dieser Urgerechtigkeit des Menschen macht es ihm allerdings unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Die Ursünde ist also das Fehlen der Urgerechtigkeit, der Verlust der geistigen Erleuchtung, die Abwendung von Gott durch die eigene Willensentscheidung und Erstarrung des Herzens, so dass wir als Nachkommen Adams dem Gesetz Gottes nicht wirklich gehorchen können. Das sind die Folgen von Adams Fall. Deshalb sind alle Nachkommen Adams als Söhne des Zorns, 5. Mose 27, 26, zur Welt gekommen, die nur durch Vergebung dem Zorn Gottes entgehen können. Wir sind alle wegen Adams Fall schuldig. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir wegen Adams Auflehnung gegen Gott bestraft werden. Nein, denn die Ursünde ist nicht nur eine bloße Anrechnung der Schuld Adams, sondern sie besteht grundsätzlich in einer Dunkelheit und Verkehrtheit der menschlichen Natur. Wie in Römer 3, 10, 20 geschrieben steht: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Psalm 14, 1-3. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, Mit ihren Zungen betrügen sie. Psalm 5, 10. Otterngift ist unter ihren Lippen. Psalm 140, 4. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Psalm 10, 7. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Doch wenn wir hier von schuldhaftem Handeln gegen Gott sprechen, muss auch gefragt werden, weswegen der Mensch vor Gott schuldig ist. Sünde ist grundsätzlich eine Handlung des Menschen, die den Willen Gottes außer Acht lässt. Sünde ist eine Beleidigung des wahren Seins von Gott. Es fordert seine Autorität auf jeder Stufe heraus. Alle Arten von fleischlichen Früchten resultieren daraus und ist physisch manifestiert, wie diese Beispiele: schmutzige Sprache, Hurerei, Unzucht, Unreinheit, Lüsternheit, Götzendienst, Zauberei, Hass, Uneinigkeit, Wetteifer, Zorn, Streit, Aufruhr, Neid, Mord, Trunkenheit, Schwelgerei, Lüge. Homosexualität, Perversion, Gier, Bosheit, Betrug, Unverschämtheit, Rebellion, Ungehorsam gegen die Eltern, Groll, Stolz, Arroganz, Prahlerei, Gotteslästerung, falsche Beschuldigungen, Ausschweifung, Undankbarkeit, Gefräßigkeit, Mutwille, Intrigen, Selbstsucht, Verräter, Unbarmherzigkeit und so weiter. Zusätzlich sind wir gleichermaßen schuldig, wenn wir Freude daran haben, wenn andere dies tun, oder Freude an allgemeiner Ungerechtigkeit haben, wie in Gedanken oder an gottlosem Verlangen, das erst noch ausgeführt werden soll. Römer 1,32, Matthäus 5,28. Sünde kann auch sein, Gottes Willen zu vernachlässigen, indem du Dinge nicht tust, die du getan haben solltest. Psalmen 19, 12-13. Anhand dieser Aufzählung von sündigen Handlungen erkennen wir, wie tief der Mensch in einem sündigen Zustand gefangen ist. Wie kann er da je wieder herauskommen? Hinzu kommt, dass es Satans Absicht ist, uns durch unsere eigenen Lüste zur Sünde zu zwingen, um uns danach vor Gott anzuklagen. Offenbarung 12,10. Indem er uns zu einem Feind Gottes macht, werden wir verteidigungslos, verloren und schnell überwunden. Satan ist entschieden zu töten und zu zerstören, und wir erlauben es ihm, wenn wir uns selbst von Gott entfremden. Und dennoch, unsere Stärke kommt gerade von unserer Schwachheit, denn wenn wir zerbrochen werden und uns Gott zuwenden, dann zeigt Jehova Gott sich selbst stark für uns. Ich kann mich in meiner Schwachheit Gott zuwenden, indem ich seine Gesetze anerkenne, indem ich erkenne, dass ich als Mensch der Sünde und damit dem Zorn Gottes ausgeliefert bin und im Glauben an Christus die dargereichte Hand Gottes ergreife. Das setzt voraus, dass wir uns dessen bewusst sind, falsch zu handeln. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, ob ich wohl gemäß dem Willen Gottes handeln möchte, sind nicht mehr wir die Sündigen, sondern es ist die Sünde, die in uns wohnt. Römer 7, 14-17. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wenn ich also tue, was ich nicht will, also mein Geist oder mein Inneres verurteilt meine Handlung, so vollbringe nicht ich, Paulus, diese Sünde, sondern mein sündiges Fleisch, das heißt die sündige Neigung, die in jedem von uns wohnt. Paulus macht also offensichtlich eine Trennung zwischen seinem denkenden Geist und seiner Person, dem Fleische, nach. Diese Trennung ist aber nur zulässig, wenn man für sich erkannt hat, dass man das vollkommene Gesetz Jehovas niemals erfüllen wird, aber innerlich den brennenden Wunsch verspürt, es zu wollen. Das erfordert allerdings ein demütiges Anerkennen der Gesetze Gottes. Stolz und Arroganz sind Charakteristika des Teufels. Stolz zu sein in sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten bedeutet, sich selbst über Gottes Absichten zu erhöhen. Insofern wäre es für uns fatal, würden wir die Überzeugung haben, wir könnten dem Zorn Gottes entgehen, indem wir auf unsere guten Werke im Sinne der Erfüllung und Einhaltung der Gebote Gottes verweisen oder auch nur darauf vertrauen würden, dass wir die Gebote Gottes halten könnten. Doch wie lassen sich diese Worte des Apostel Paulus aus Römer 7 mit seiner Aussage aus dem 1. Korinther 6, 9-13 in Übereinstimmung bringen? Sagt er an die Christen in Korinth nicht eindeutig, dass jeder, der die Gebote Gottes verletzt, keinen Platz in Gottes neuer Welt hat? Besteht hier nicht ein Widerspruch? Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Täuscht euch nicht. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die Ehe brechen oder als Männer mit Knaben oder ihresgleichen verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Manche von euch gehörten früher dazu. Jede Hure, jeder Einbrecher oder Götzendiener wird keinen Platz in Gottes neuer Welt haben. Das ist richtig und kein Widerspruch zu Römer 7. Paulus sagt hier nur das, was Jehova schon immer gesagt hat. Nur wer sein Gesetz einhält, wird durch das Gesetz leben. Doch wollte Paulus damit sagen, dass auch jeder Nachfolger Christi das Gesetz erfüllen kann? Manche von euch gehörten früher zu solchen, sagte Paulus, doch jetzt nicht mehr. Warum jetzt nicht mehr? Weil sie jetzt etwa nur noch gut und richtig handeln können und sollten? Nein. Er erklärt uns den Grund, warum sie jetzt nicht mehr zu denen gehören. Denn ihr seid reingewaschen und Gott hat euch zu seinem heiligen Volk gemacht. Zu Menschen, die vor seinem Urteil als gerecht bestehen können. Das ist geschehen, als ihr Jesus Christus dem Herrn übereignet worden seid und den Geist unseres Gottes empfangen habt. Demnach kann nur durch unsere Annahmen des Opfers Jesu Christi die Gerechtsprechung durch Gott erfolgen. Was steckt in der griechischen Ursprache hinter dem Wort Gerechtsprechung? Im Wachturm vom 15. Juni, Seite 13, Absatz 9, wird dieser Begriff sehr schön erklärt. Zitat: Wie ein Bibelübersetzer schrieb, handelt es sich hierbei um eine Metapher aus dem Bereich der Justiz, die den Gedanken an ein gerichtsähnliches Verfahren wachruft. Dieser bildliche Ausdruck beschreibt nicht die innere Wandlung einer Person, sondern eine Veränderung in ihrem Stand vor Gott. Gott fällt ein Urteil zugunsten des Angeklagten und spricht ihn frei. Leider wird in diesem Artikel diese Gerechtsprechung nur den Auserwählten zuerkannt und nicht allen Menschen, die Glauben besitzen. Also nicht, weil sie alle ihre sündigen Neigungen aufgeben konnten, sondern weil sie reingewaschen sind durch ihren Glauben an Jesus Christus. Ihre sündige Natur war nur durch den Geist und die Gnade Gottes zu überwinden, der sie sozusagen in einen rechten Stand brachte, indem er uns gerecht spricht. An die Galater gerichtet sagte Paulus im Kapitel 5, Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Der Geist Gottes, von dem Paulus hier spricht, kann nur in uns wirken, wenn wir seine Gesetze als gut und gerecht ansehen und sie in unserem Geist wirken lassen. Er lässt in uns christliche Eigenschaften wachsen wie Liebe, Friede, Geduld, Güte und so weiter. Aber selbst wenn wir diesen Geist Gottes besitzen und diese christlichen Eigenschaften auch ausleben, werden wir weiter der Sünde ausgeliefert sein. Warum sonst müsste Paulus uns zeigen, wie wir miteinander umgehen sollten, wenn wir als Christi Nachfolger von einer Sünde überwältigt wurden? Galater 6,1 Brüder und Schwestern, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Passt aber auf, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Wer sich dagegen einbildet, besser zu sein als andere und es doch gar nicht ist, betrügt sich selbst. Jeder und jede von euch soll das eigene Tun überprüfen, ob es vor Gott bestehen kann. Ob sie etwas an sich zu rühmen haben, das lesen sie dann an sich selber ab und nicht an anderen, über die sie sich erheben. Jeder wird genug an dem zu tragen haben, was er selbst vor Gott verantworten muss. Was meint Paulus mit zurechthelfen? Zu diesem Text heißt es in dem Kommentar zur Bibel von Brockhaus: Zurechthelfen bedeutet, in den richtigen Zustand bringen, wie ein Maurer eine Wand repariert. Der Geist Christi in einer christlichen Gemeinschaft wirkt nicht durch festgelegte Statuten, sondern durch seine alles umfassende Liebe. Diejenigen, die einen anderen zurechtweisen, sollen dies demütig tun, in dem Bewusstsein ihrer eigenen Grenzen und ihrer eigenen Versuchlichkeit. Versucht werden bedeutet hier nicht die Prüfung des Gerechten, sondern das Hineingeraten in den Bereich der eigenen Sünde. Grundsätzlich ist die Sünde durch Christus besiegt, und trotzdem müssen Christen sich darüber im Klaren sein, dass sie immer noch eine Macht ist. Mit anderen Worten, verurteilt einen Sünder nicht, helft ihm im Geiste Gottes, also der Vergebung, auf den rechten Weg zu kommen, was heißen soll, ihm zu helfen, seine Sünde zu erkennen und vor Gott zu bekennen. Und so weit wie möglich Abstand von seiner sündigen Haltung zu erreichen, dann ist er wieder auf dem rechten Weg. Achtet auf euch selbst, denn ihr könnt ebenfalls straucheln. Daraus ergibt sich, dass wir kein Recht haben, dem Sünder Bedingungen irgendwelcher Art aufzulegen, um die Ernsthaftigkeit seiner Reue zu prüfen. Arbeiten wir lieber selbst daran, nicht zu straucheln, aber wenn es passiert, dann achten wir darauf, unseren Glauben an die Erlösung durch Christus nicht aufzugeben, denn das ist es, was Satan möchte. Denke daran, wenn du sündigst, obwohl du es nicht möchtest, bist nicht du es, sondern die Sünde, die in dir wohnt. Siehe Römer 7, 14-17. So manch einer, der davon überzeugt ist, dass wir als Christen unseren sündigen Zustand überwinden könnten, wird jetzt argumentieren: Wenn die Sünde in mir wohnt, dann kann nicht der Heilige Geist in mir wohnen. Wir können nicht zwei Herren dienen, sagt das Wort Gottes. Doch genau das hat Paulus versucht, uns zu verdeutlichen, obwohl er seinen Sinn und sein Herz dem Geist Gottes zuwendet und nur noch das Gute will, wird er sein Fleisch nicht überwinden. Dies gelingt ihm nur im Glauben an die Vergebung. Dies ist eine tröstliche Aussage für alle Menschen, die unter ihren sündigen Handlungen leiden, so wie der Apostel Paulus, aber es sollte nicht als Ermutigung angesehen werden, weiter zu sündigen, so nach dem Motto: Wenn Paulus dieses Problem hatte, dann kann es doch bei mir nicht verkehrt sein. Diese Art der Argumentation befürchtete auch schon Paulus selbst, denn er sagte weiter: Was bedeutet die Erlösung nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben wollen? Ein Mensch, der so denken mag, hat nicht den Wunsch, das Gute zu tun, wie es Paulus hatte. Und daher kann er auch nicht frei von Sünde sein, denn er tut, was er will. Er hat das Gesetz nicht als gut und richtig akzeptiert wie Paulus und kann daher nicht sagen: Nicht ich sündige, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wer so denkt, gehört zu den Menschen, die Paulus als Gotteshasser bezeichnet. Römer 1, 27-32. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Sie sind voller Unrecht und Niedertracht, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord. Voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie verachten ihre Eltern, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Von dieser Art Menschen spricht Paulus, wenn er sagt, dass sie keinen Platz in Gottes neuer Welt haben werden. Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Nicht von denen, die Gott gehorchen möchten, es aber nicht schaffen, aufgrund ihrer und unser aller Versklavung in der Sünde. Insofern war Paulus kein Diener der Sünde, auch wenn er sich ehrlich eingesteht, weiter von der Sünde beherrscht zu werden. Er hat erkannt, dass er nur durch Christus von diesem Fluch befreit werden kann. Alle, die hier gerne etwas anderes erkannt haben wollen, sollten sich einmal selber prüfen, ob sie frei von Werken der Sünde sind oder ob sie sich selbst betrügen und den Wert des Opfers Jesu und die sündentilgende Macht Christi richtig zu schätzen wissen. Gerade diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes den sündigen Menschen gegenüber ist ja der Kern der guten Botschaft, die Paulus in seinen Briefen immer wieder herausstellte. Wer etwas anderes lehrt, entfernt sich von dieser Botschaft. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, sagte Paulus. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Deshalb konnte Paulus sich trotz der Tatsache, dass er auch weiterhin der Sünde ausgeliefert war, dennoch als erlöst von der Sünde sehen, denn sein Geist war beherrscht vom Geiste Christi, und insofern war er ein Diener Christi und nicht der Sünde. Diese Erkenntnis sollte uns anspornen, alles zu tun, um gegen unsere sündigen Neigungen anzugehen. Es hat nichts mit Heuchelei zu tun, wenn uns der Apostel Paulus immer wieder ermahnt, darauf zu achten, nicht von unseren Begierden beherrscht zu werden, obwohl er selbst zugibt, immer wieder zu straucheln. Von unseren fleischlichen Begierden sind wir dann beherrscht, wenn wir wieder, wie die Gotteshasser, Gefallen finden an den Werken des Fleisches. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, weil ihr im Geist seid. Siehe Römer Kapitel 8. Es ist für Paulus ein gravierender Unterschied und erst recht bei unserem Schöpfer, ob jemand nach den Werken des Fleisches trachtet oder von ihnen übermannt wird. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Sündenlos sein und nicht mehr sündigen ist zweierlei. Sündenlos werden wir erst bei der Auferstehung oder Verwandlung. Nicht mehr sündigen ist die Forderung Gottes schon hier und heute. Es geht also nicht darum, dem Sündenfrönen das Wort zu reden. Weder Paulus noch wir hier bei Bruderinfo streiten ab, dass die Forderung an Christen auch heute schon lautet, nicht mehr zu sündigen. Nur dieses Ziel werden wir bis zum Gerichtstag nicht erreichen. Nichts anderes sagt Paulus in dem angeführten Bibeltext aus Römer 7. Ein Christ muss schon einen harten Kampf gegen seine sündigen Neigungen führen, doch trotz dieses Kampfes wird er doch immer wieder fallen. Und da setzt die tröstliche Botschaft des Neuen Testaments ein, dass wir einen Hohepriester haben, der mit unseren Schwachheiten mitfühlen kann. Bei diesem Hohenpriester fühlen sich wahre Nachfolger Christi besser aufgehoben als bei Predigern mit einer gesetzesharten Einstellung. Grundsätzlich ist jeder Verstoß gegen die 10 Gebote eine Todsünde. Vergleiche Römer 3,23 und 6,23, wenn wir davon ausgehen, wie Jehova die Sünde betrachtet. Deshalb kann durch das Überwinden einzelner sündiger Handlungen kein Mensch vor Gott bestehen. Die Ursünde, das heißt die Unmöglichkeit des unvollkommenen Menschen der ursprünglichen Gerechtigkeit, die dem Menschen innewohnen muss, gerecht zu werden und auszuleben, bleibt bestehen. Das bedeutet, im Wesen des Menschen selbst fehlt die geistige Erleuchtung, die ihn befähigte, dem Wort und dem Willen Gottes vollkommen zuzustimmen und auszuleben. Damit hatte der Mensch die Fähigkeit, seinen Willen in Gehorsam mit dem göttlichen Gesetz in Einklang zu bringen, verloren. Gott sei Dank hat Jehova durch das Opfer Jesu Christi einen Ausweg geschaffen. Daran sollten wir uns heute Abend erinnern, wenn wir des Todes Christi gedenken.